Friede sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Ihr Lieben, ein Netz voller Fische ist immer noch das Resultat von viel Können. Einfach nur ein Netz ins Meer werfen bedeutet nicht, dass anschließend ein volles Netz herauskommt mit vielen Fischen. Ein Boot so voll mit Fang zu haben, dass man andere herrufen muss, um zu helfen, das geschieht in unserer vielbefangenen See nicht mehr allzu oft. Wohl aber, wenn es um Heringe oder Makrelen geht oder wenn wir uns in das kalte, tiefe Wasser des Nordatlantiks oder vor der Küste Afrika uns hinbewegen. Ein Netz voller Fische ist heute immer mehr eher die Ausnahme als die Regel. Die Tiefe des Ozeans war bis zur Ankunft der Motorschiffe noch Zuflucht der großen, prächtigen Dorsche, 20, 30 oder auch sogar 40 Kilo schwer. Und dennoch größere Heilbutt, oder die größeren Heilbutte, Entschuldigung, die man nur mit Hilfe des Krans an Bord bringen konnte. In der Tiefe fanden die Fische Zuflucht vor Seehunden und Eisbären. Nur die geköderten Haken der Langleinenfischereien oder der Angel holten dann einen oder anderen dieser prächtigen Fische ins Boot. Ein Netz voller Fische aus der Tiefe zu holen, ohne Hilfe eines kräftigen Motors, das ist schon so, wie aus zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen in der Wüste zu speisen. Oder vom Himmel das Manna, das himmlische Brot, regnen zu lassen. Und da sind wir auch schon im Reich des Fabelhaften, den göttlichen Abenteuern. Da sind wir im Bereich, wo von Gottes Hinwendung, von Gottes Liebe und Fürsorge und Gottes Macht gesprochen wird. Wir sind alle genau genommen da, wo sich das Alte und das Neue Testament berühren. Die vollen Netze, der Segen des riesigen Fanges, wo alle genug bekommen, kommt nicht von ungefähr. Er kommt als Bekräftigung von dem, was Jesus uns Menschen vom Boot aus gelehrt hatte. So wie wir es eben schon in der Lesung von Inge gehört haben. Gott steht zu Jesus. Gott steht zum Wort. Das Wort ist Heil und das Heil macht satt. Nicht nur geistlich oder spirituell satt. Gottes Wort macht die Menschen satt, die in dieser Welt, die in dieser Realität leere Bäuche haben und nicht durchblicken, wie sie in den nächsten Tagen diese füllen werden können. Gott speist diese Welt zuerst mit dem Wort, dann mit dem Brot oder dem Fisch. Wie speist Gott die Welt? Im Alten Testament haben wir es von den Träumen der Pharaonen, von dem Ölkrug, der nicht leer wurde, von dem Brot, das jeden Tag neu vom Himmel fiel. Im selben Rhythmus und zur selben Melodie erzählen die Evangelien von der Speisung der 5000 und von dem wundervollen Fischfang. Die Evangelien erzählen auch von dem Hunger, den die Menschen hatten, dass die Jünger sogar am Schabbat Korn vom Kornfeld sammelten. Und dass Jesus einst so hungrig war, dass er vor den Toren Jerusalems einen Feigenbaum verfluchte, weil dieser noch nicht einmal unreife Früchte trug. Schauen wir näher hin, sehen wir, dass der Hunger täglicher Begleiter der Gemeinde in Jerusalem und dem Gebiet der Hebräer, Judäa, Galiläa und Samaria war. Als Paulus in Kleinasien und in Griechenland christliche Gemeinden gründete, spendeten sie Geld und Güter, um ihre Geschwister in Jerusalem über Wasser zu halten. Ähnlich wie mit unserer heutigen Kollekte. So wird es dann auch im Neuen Testament zur Wundergeschichte geworden sein. Genau so haben sich die Brote und die Fische vermehrt, als in einer von Paulus Gemeinde die Reichen sich am Tisch des Herrn satt aßen, während Ärmere hungerten, schrieb er einen Brief an diese Menschen. Und im ersten Brief an die Korinther können wir die Spannung zwischen Reich und Arm nachvollziehen. Paulus Kurzfazit war: So etwas macht man nicht, esst euch zu Hause satt, aber speist die Armen in eurer Mitte. Ich finde, wir sind einer ganz einfachen und einer sehr nachvollziehbaren Dynamik auf der Spur. Wenn also ein reicher Mensch sein Geld für Arme ausgibt, weil beide denselben Gott anbeten und aus derselben Hoffnung leben, so ist das ein Wunder, welches einer Speisung der 5000 oder Brot vom Himmel gleichzusetzen ist. Hier wird keine fromme Zauberei beschrieben. Wir lesen hier von einer Unmöglichkeit, die sogar das Schlimmste in der Welt aller Schlimmen für sich einspannen vermag. Die klaffende Schere zwischen Arm und Reich, zwischen mächtig und ohnmächtig und zwischen bedeutend und unbedeutend. Mit anderen Worten, warum sollte ein Reicher sein Geld, ein Mächtiger seine Macht, ein Bedeutender seine Aufmerksamkeit jemandem schenken, der unwichtig, machtlos und ohne Mittel ist? Das wäre genauso dumm und genauso anstößig wie den Tod eines Verurteilten durch Kreuzigung als Heldentod oder einem Gott wohlgefallenes Opfer darzustellen. Ich weiß, ich habe es etwas überspitzt dargestellt, aber die Auflösung kommt später. Und so kommen wir zu der zweiten Lesung, die dieser Predigt zugrunde legt. Ich konnte mich diesmal leider nicht für eine entscheiden. Und die finden wir im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht: Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir alle, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Martin Luther King sagte einmal zum Thema Welthunger: Es werden genügend Nahrungsmittel in der Welt produziert, um die Welt zu ernähren. Sie warten für viel Geld in großen Lagerhäusern, um dann für viel Geld transportiert zu werden, wo und wenn am meisten für sie bezahlt wird. Dann werden sie vernichtet und entsorgt. Zur gleichen Zeit hungern Menschen, weil sie nicht genug bezahlen können, um sich zu ernähren. Lagern wir doch die überflüssigen Nahrungsmittel in den Mägen der Hungrigen. Es gibt einen nachdenkenswerten Satz des französischen Schriftstellers Georges Bernanos. Er sagt: Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Entweder wir ändern diese Welt oder es tut niemand. Mit Gottes Hilfe aber. Die Corona-Krise und die Verteilung der Impfmittel zeigen uns, dass Ungleichheit nicht nur die tötet, die nicht geimpft werden, sondern dass unter den Ungeimpften immer neue Seuchenherde und Virusvarianten aufflammen, die letztlich auch dann zu uns kommen können. Noch nie ist es mir so deutlich geworden, dass wenn einer unserer geringsten Brüder leidet, wir alle mitgezogen werden in seinem Leid durch Ansteckungswege, die keine Grenzen respektieren. Es hilft nichts, wenn wir innerhalb der Europäischen Union die Impfstoffe fair verteilen, aber es Staaten in unserer globalisierten Welt gibt, die keine Chance bekommen, den Impfstoff zu erstehen. Nigeria zum Beispiel, wenn dort in dem bisherigen Tempo die Bevölkerung weiter geimpft wird, haben sie in 5 Jahren maximal 10% der Bevölkerung durchgeimpft. Und ich höre schon sagen, Nigeria ist doch weit weg. Das stimmt. Das ist Wuhan aber auch und sogar doppelt so weit. Was Fairness innerhalb der Europäischen Union betrifft, da bekommen wir alle zurzeit eine Lektion erteilt, was man alles falsch machen kann. Europa kann stolz auf seine ursprünglichen Werte sein. Aber aktuell kann der Eindruck entstehen, dass Europa einem Selbstbedienungsladen gleichgekommen ist. Jedes Land nimmt sich das, was es heute haben möchte. Ein Beispiel: Der slowenische Ministerpräsident Janša hat vor 3 Wochen noch gesagt, dass jeder Mensch eine Meinungsfreiheit hat. Aber darunter versteht er nicht die Pressefreiheit. Und ihr wisst auch, dass ich dem Fußball ziemlich nahe bin. Und heute ist ja auch das Finale der Europameisterschaft und ich weiß immer noch nicht, was ich von ihr in diesem Jahr halten soll. Ich bin aber auch kein Freund von Symbolpolitik, aber wenn Argumente nicht mehr ankommen, dann können Symbole das letzte Mittel sein. Im 1. Buch Mose steht das schöne Vers: Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Und nein, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Politik und Sport muss man trennen. Wenn die Politik versucht, Menschenrechte zu beeinflussen, ist es die Pflicht des Sports, aber auch die Pflicht von uns Christinnen und Christen, sich einzumischen und zu zeigen, was sportliche Fairness und christliche Nächstenliebe bedeutet. Wir alle kennen doch den olympischen, völkerverbindenden Charakter und wissen ja noch, was Hitler 1936 aus seinen Olympischen Spielen gemacht hat. Sollen europäische Fußballfans schweigend zusehen, wenn im Haus Europa manchen Wohnungen Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden? Bevor ich mich noch weiter in die Weltpolitik in Rage rede, komme ich lieber zum Schluss nochmal auf die Predigttexte. Nicht die Geschichten von Gottes Liebe sind töricht, auch wenn sie sich wie Märchen und Mythen anhören. Nicht das Kreuz oder der Tote Jesus Christus sind anstößig, so brutal die Hinrichtung auch gewesen ist. Nicht die Liebe und Hingabe, die wir einander schulden als Christinnen und Christen in dieser Welt, ist dumm. Dumm ist es, nicht einander zu helfen. Anstößig ist es, einander einzuengen, im Muster zu zwingen und sie verrecken zu lassen, wenn sie nicht so tun, wie wir es wollen. Töricht ist es nicht, Mythen von Gottes Liebe zu hören. Töricht ist es, ihre Botschaft, die Botschaft der Liebe Gottes, zu missachten. Schließlich ist es nicht das Bild in der bildhaften Sprache, auf das es ankommt, sondern dass wir dem Leben dienen mit all unserem Wissen und mit all unserem Wesen, dass wir unser Brot mit Hungrigen teilen, dass wir gerecht miteinander umgehen und dass wir aufpassen, dass niemand, aber auch wirklich niemand, Gottes Liebe verpasst, die aus unseren Worten und unseren Taten und Hinwendungen in die Welt gebracht wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.